Klappe die zweite, weil Essen gepaffelt. Wir sind wieder da. Grüße euch. Mit mir hier zusammen mein Lieblings-Kompagnon aus dem Waldhessen gebabbel, der liebe Lassie. Grüße dich.
Ja, gute in die Runde. Nochmal auf ein neues. Ja, ja. Verdammte Axt.
Ja, wir haben eben schon 5 Minuten vor uns hergeschwafelt. Da ist mir aufgefallen, dass ich den Startbutton gar nicht gedrückt habe und somit die Aufnahme gar nicht lief. Damit auf ein neues. Wir tun einfach mal so, als hätte Lassie eine spontane, tolle, coole Idee. Schieß mal los.
Oh, ich habe da gerade eine Idee. Du, wir haben uns heute gar nicht so gut vorbereitet. Und jetzt habe ich ganz spontane eine Idee, weil wir so schön über diese Last-Minute-Eintracht in letzter Zeit oder weil wir von dieser zehren können und uns immer wieder anschauen können, wie die in den letzten Minuten doch nochmal Vollgas geben, um das Ding zu drehen und zu gewinnen. Ja, und da haben wir uns eben drüber unterhalten und in dem Zuge ist mir die Idee gekommen, warum nicht einfach mal einen Adlerhorst Classics an der Stelle einführen.
Adlerhorst Classic. Geschichten aus dem Wald.
Der Gedanke war nämlich, wann hatten wir denn mal geile Last-Minute-Siege, auch in den vergangenen Jahren, auch wenn es mal länger her war, weil mir ist da in dem Zuge so ein bisschen das ein oder andere Spiel wieder in Erinnerung gerufen worden und durch den Kopf geschossen. Und da knüpfen wir jetzt einfach nochmal an.
Da knüpfen wir jetzt einfach nochmal an. Keine Angst zu dem ganzen anderen Gedöns, was ihr von uns kennt. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu. Ich würde anfangen mit einem Spiel. Ich weiß gar nicht, welche Saison das war. Ich glaube 2017, 2018 muss das gewesen sein. Gegen den VfB Stuttgart. Heimspiel zu Hause. Freistoß in der letzten Minute von Jetro Willems. Steht, glaube ich, 0-0 oder 1-1. Gegen den VfB Stuttgart. Und dort steht der neue Stürmer von Ajax Amsterdam, der jetzt momentan die ganze Champions League zerschießt und der Schreck von Dortmund ist, auf dem Platz und macht in seiner unnachahmlichen Art, wie er es am besten kann, per Fallrückzieher das Siegtor für unsere Eintracht gegen den VfB Stuttgart. Sebastien Haller, ein wahnsinnsgeiles Tor. Lassie, was geht dir als erstes durch den Kopf, wenn du an die Last-Minute-Eintracht denkst?
Ja, wie eben schon mal erzählt, denk ich da an, ich bin ja mehrfach Onkel, ein paar nicht nur Neffen und das erste Spiel, zu dem ich mal meine älteste Nichte immer mitgenommen habe, ist gewesen das Spiel gegen Hoffenheim. Der Call ist von meiner Seite noch gewesen im Vorfeld des Spiels. Ja, oder vielmehr war die Frage von ihrer Seite, welches Spiel, wo ist denn wahrscheinlich, dass die Eintracht mal gewinnt? Ich möchte natürlich auch einen Sieg sehen. Ne? Und dann habe ich gemeint, jedes Spiel. Bei jedem Spiel gewinnen wir. Ganz einfache Kiste. Das ist ganz leicht. Wir suchen uns einfach irgendwas aus. So, und dann haben wir uns aber für das Wochenende entschieden, wo wir gegen Hoffenheim gespielt haben. Und da meinte ich aber nochmal explizit, also hier gewinnen wir auf jeden Fall. Also das ist ein ganz, ganz safer Dreier hier. Und ja, wurde dann aber eine ganz spannende Kiste, weil wir ganz lang noch zurücklagen, 2-1, und sehr, sehr spät noch das Spiel wirklich nicht nur ausgeglichen, sondern auf den Kopf gestellt haben, gedreht haben. Gonzalo Paciencia mit dem Kopfball in den kurzen, kurzen Pfosten eingenickt, in der, keine Ahnung was das war, 94. Minute oder so. Super, super irres Ding, Ekstase im Waldstadion.
Ekstase auf Hessisch. Ein weiteres Spiel, was mir eingefallen ist, ist der Schleudergang bei David Alaba in seinen jungen Jahren, den er damals erleben musste. Einmal gegen Juvel Sumo, wir hatten uns schon mal über das Spiel unterhalten, wo er das 1-1 gegen Bayern München markiert und dann der zweite Schleudergang gegen Martin Feni, in den er verloren hat. 91. Minute, 2-1 Siegtreffer der Eintracht gegen Bayern München. Ich glaube, der erste Bayern-Sieg, den ich gesehen habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich bei diesem Fallrückzieher von Christoph Preuß im Stadion war, das kann ich gerade nicht genau sagen, aber bei dem Spiel war ich definitiv da, von daher das von meiner Seite dazu nochmal zur Last-Minute-Eintracht.
Da war ich nicht, ich war beim Fallrückzieher gegen Preuß hingegen da, aber der war nicht in der letzten Minute und auch nicht in der vorletzten. Juvel Sumo, der hat bis heute sicherlich noch dieses Tor gegen die Bayern als sein größtes Highlight im Kopf. Er spielt übrigens irgendwo in Marokko. Und Ja, da wurde auf jeden Fall in diesem Spiel von Seiten Martin Fehnins, der David Alaba, das habe ich eben schon mal gesagt, ich sage es nochmal, so doof es ist, wenn man sowas einmal nochmal rausholt, wenn es einfach spontan gekommen ist. Schumi hätte gesagt, David Alaba wurde schön auf Karussellfahrt genommen, hat nicht bezahlt. Schön auf die Reise genommen worden. Naja, geiles Ding auch, dass ja, jeder Sieg gegen die Bayern ist irgendwie immer unverhofft. Und da ja auch eine schöne, schöne Sache. Was ich noch im Kopf habe, ist zwar kein Sieg, aber das ist trotzdem Last Minute und es ist trotzdem eins der überragendsten Dinger gewesen, die ich so, ja, erlebt habe. Das damals auf dem Sofa oder vom Sofa aus. Doppelschlag Alex Meyer gegen Hertha BSC zum 4:4. Kannst du dich noch dran erinnern?
Das war verrückt.
Super, super krass. Ich glaube, es waren beide Tore in der Nachspielzeit. Beide. Überragend. Alter, das habe ich so auf dem Sofa alles zusammengeschrien. Ist unfassbar geil gewesen.
Ich scroll mich auch gerade so ein bisschen durch so alte Geschichten und bin jetzt bei einer hängen geblieben, wo wir auch einen Bus hingemacht hatten vom Adlerhorst. Es fällt mir nur gerade ein, weil ich hatte das noch im Kopf und hab jetzt mal geschaut, falls ihr euch noch erinnern könnt, ein 2:1 Auswärtssieg beim Hamburger SV. Sehr, sehr witzig. Damals noch Nikolai Müller im Trikot des HSV, der ja hinflog und einen Strafstoß für den HSV rausgeholt hat. Und Luis Holtby. Moment. Nee. Ach, ist egal. Auf jeden Fall haben wir das Ding 2:1 gewonnen in der 90. Minute durch einen Freistoß aus mehr als 30 Meter Entfernung. Kannst du dich noch an den Siegtorschützen damals erinnern? Per Laie, damals bei der Eintracht gewesen. Ich glaube, damals von Chelsea London gekommen. Für ein Jahr. Es war so einer
Lukas
der.
Pierson.
Richtig, es war einer der Lone Army von Chelsea, Lucas Piasson, 30 Meter Freistoß, das Ding irgendwie hinter Drobny reingewuchtet. Ziemlich geiles Ding auf jeden Fall gewesen. Und ich erinnere mich gerade noch dran. Ich weiß nicht, ob das ein großer Bus war, den wir damals gemacht haben, oder ob das damals diese ominöse Neunerfahrt war, wo mir Latinos Vater beinahe mitten auf der Autobahn aus dem Auto gefallen wäre, aber das waren andere Geschichten. Das können wir vielleicht bei einem Bierchen mal so erzählen. Das fällt mir gerade noch ein, weil ich es auch mir ehrlich gesagt ergoogelt habe. Fällt dir noch was ein?
Ach, nee, so ad hoc nicht. Müsste jetzt wahrscheinlich auch irgendwie nochmal
Ja, wir hatten
in mich
aber
gehen, so
auch,
ein bisschen.
also wir hatten alleine, ich glaube, diese Saison schon 4 Last-Minute-Geschichten jetzt gegen Antwerpen im Europapokal. Der Elfmeter von Paciencia, der mir gerade einfällt als Last-Minute-Tor. Dann die Last-Minute-Eintracht bei den letzten drei Spielen. Deswegen sind wir eigentlich drauf gekommen. Das Spiel gegen Leipzig, wir sind immer noch daheim umgeschlagen gegen RB. Das bitte ich mal hier hervorzustellen. Also RB hat in Frankfurt nichts zu holen. Ja, war auch ein glücklicher Punktgewinn, aber dennoch ein Punktgewinn. Kann man nichts sagen. Tuta auch mal verdient, mal mit dem Tor davon gegangen. Freut mich auch so ein bisschen für den Jungen, dass er da mal ein Tor geschossen hat. Dann gegen Olympiakos, Jens-Peter Hauge, der dann auch in der, weiß nicht, 91. Minute das Ding reingezimmert hat. Es hat für eine kurze Explosion bei uns im Block gesorgt und wir haben ziemlich hart die Eintracht danach gefeiert. Es hat sich das erste Mal wieder richtig nach Auswärts-Europapokal Eintracht Frankfurt angefühlt. Einfach weil die richtigen Leute auch da waren und wir irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten danach Europas beste Mannschaft gesungen haben. Und weißt du, wie das ist, wenn man dann so in dem Ding irgendwie drin ist und das weiter performt und immer lauter wird und es war schon geil. So. Und dann jetzt das Spiel gegen Fürth, auch wieder, was war es, ich glaube 94 oder 95 Minute, Boré, das Ding auch nochmal reingezimmert. Wir kommen ja aus einer 7-Punkte-Woche, kann man so sagen. Es war jetzt Länderspielpause. Irgendwie war ich auch mal nicht ganz so zufrieden damit. Ich kann es dir nicht sagen. Ergebnistechnisch war das einwandfrei. Wirklich. Ergebnistechnisch kann man sich wirklich nicht beschweren. Scheiß
drauf, ey. Ja, das scheiß ist halt drauf. Ich war einfach nur happy, dass wir wieder so erfolgreich in die Länderspielpause gehen.
Ey, ich hab
von mir aus mehr von diesen.
Das Ding ist, ich habe mir das Spiel gegen Fürth reingezogen und ich saß auf meinem Sofa, habe mir das Spiel angeguckt. Und ich habe, je länger das Spiel gedauert hat, desto abgefuckter wurde ich. Das Tor von Rode habe ich mit einem Kopfnicken irgendwie hingenommen. Und es war alles an Emotionen, was bei mir irgendwie rausgekommen ist. Es war ganz merkwürdig, weil ich das ganze Spiel über richtig angepisst war, weil es so eine richtig ordinär schlechte Leistung war, was wir da abgeliefert haben. Wir sind da überhaupt nicht durchgekommen. Fürth hat eigentlich einen Punkt mehr als verdient gehabt gegen uns. Und ja, wir haben ein ziemlich mieses Spiel irgendwie abgeliefert.
Ich war sauer, dass Rode das Tor gemacht hat, ganz ehrlich. Ich wäre froh und ich würde mich für Rode freuen, wenn er das 3-0, das 4-0 schießt. Und dann denke ich mir, jawohl, den hast du dir endlich mal verdient. Aber das gegen Fürth, gegen so eine Trümmertruppe, die so durchgereicht werden muss und deren Abstieg schneller feststehen muss als jeder Abstieg zuvor in der Bundesliga-Geschichte, dass wir gegen die Rode das Tor machen lassen müssen, weil es sonst keiner gebacken bekommt. Rode, der Letzte, dem im Tor zutraut, das war so absurd, dass es mich wieder wütend gemacht hat. Dass die zu nichts imstande waren, diesen Scheißspiel. Das war so ein Kackspiel.
Ja, war schon der Wahnsinn. Und als die dann das 1-1 gemacht haben, ich war wirklich sauer. Ich bin schon oft sauer gewesen auf meine Eintracht, auf unsere Eintracht, aber da war ich wirklich sauer, hab mir das angeguckt, ich habe nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Ich weiß, bei mir daheim, mein Vater, der wird schwer am Lautstärkepegel gedreht haben, der hat wahrscheinlich den ganzen Hof zusammengebrüllt. Aber dann gab es ja nochmal die 94. Minute, Gott sei Dank.
Ja. Aber man muss halt auch mal nicht aus der Eintracht-Perspektive sehen, sondern vielleicht aus der Fürth-Perspektive, weil so schlecht wie die sind, also wenn man nicht mal das Spiel gewinnt, nicht mal dieses Spiel gewinnt, dann steigt man ab, dann gewinnt man gar nichts. Ich glaube, die gewinnen kein Saisonspiel. Die mit Glück holen die vielleicht noch einen weiteren Punkt oder vielleicht noch zwei Remis, aber die werden kein Spiel gewinnen, so schlecht wie die sind. Das war ein Geschenk von uns und die haben einfach nichts hinbekommen. Gotha in der ersten Halbzeit, ein Torschuss, der nicht mal nennenswert war. Die sind gar nicht in der Lage, in irgendeiner Weise ein gefährliches Spiel aufzuziehen. Das ist unfassbar. Unfassbar, wie man gegen so eine Mannschaft überhaupt ein Gegentor schlucken kann.
Ich konnte es mir auch überhaupt nicht erklären. Also wirklich, ich kann es mir wirklich nicht erklären, weil eigentlich, wir haben eine Mannschaft zusammen, die funktioniert. Das merkst du ja auch an den Reaktionen der Spieler. Also die sind nicht irgendwie schlecht aufeinander zu sprechen. Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt unheimlich verfeindet irgendwie miteinander sind. Das ist schon ein Team, so. Aber der Fußball, den wir spielen, das ist also wirklich irgendwas, also das ist ja wirklich ziemliche Krütze. Also es tut schon ein bisschen weh, sich das anzugucken, wenn man das von vorher gewohnt ist. Aber ich habe dann auch nach dem Spiel noch lange irgendwie damit gehadert und habe ein bisschen überlegen müssen und bin irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass wir auf jeden Fall bis zur Winterpause nochmal abwarten sollten. Ich meine, letztes Jahr hatten wir auch eine Phase mit den ganzen Unentschieden, wer sich erinnern kann, und dann zum Ende der Saison, was auch ziemlich scheiße war. Vielleicht kommt jetzt auch mal wieder hoffentlich eine gute Phase, wo die Leute, wo unsere Spieler endlich mal das Spielsystem von Olli Glasner und seinen Co-Trainern annehmen wir da eine Entwicklung sehen. Adi Hütter hat ja auch immer versucht, neue Sachen zu implementieren und am Ende sind wir immer beim Altbewährten geblieben, weil Adi Hütter, der Übungsleiter, der ehemalige, kann man sagen, was man wollte, er hat irgendwann verstanden, dass das, was er gemacht hat, irgendwie nicht zur Mannschaft gepasst hat und hat dann den ganzen Spaß wieder umgestellt und er ist halt von seinem Ego her jemand, der den Erfolg braucht. Und das sind wir als Eintracht Frankfurt natürlich auch, aber er ist halt jemand, der für sich persönlich, glaube ich, sehr den Erfolg dann auch sucht. Und ich glaube, Glasner versucht da einen ganzheitlicheren Weg zu gehen, dass er versucht, die Mannschaft schwerer ausrechenbar zu machen, dass er versucht, ein anderes Spielsystem mit reinzubringen, zu entwickeln und dass man nicht der Mannschaft auf Teufel komm raus überzustülpen, sondern mit der Mannschaft so ein bisschen das ja, zu entwickeln und zu gucken. Aber ich weiß auch nicht, wo die Entwicklung so hingeht. Also punktetechnisch haben wir eine positive Entwicklung, aber gefühlt ist es von der spielerischen Qualität mehr und mehr schlechter geworden in den letzten Wochen.
Tja, also viel, viel Richtiges, was du da sagst, insbesondere in puncto Hütter. Das ist ein Mann von Karriere. Der hat seine eigenen Ziele, die er verfolgt. Das merkt man. Und der lässt sich auch nicht von Emotionen irgendwie davon abbringen, durch Emotionen davon abbringen. Es ist ein eiskalter Geschäftsmann, muss man irgendwo sagen. Da ist schon was Wahres dran. Und Glasner, ja, ich finde, das ist ein Mann, der braucht auf jeden Fall Ruhe und Vertrauen. Und wie er selbst es gesagt hat, der lässt ja auch sehr, sehr schwer nur aus der Ruhe bringen. Den kümmert mediales Echo so gut wie gar nicht. Der weiß um seine Stärken, weiß um seine Pläne und Ziele. Und das hat er in der Vergangenheit ja letztendlich immer auch. Er ist kein Kickstarter. Er kickt zeitverzögert und dementsprechend auch seine Mannschaft in der Vergangenheit jedes Mal wieder. Und dementsprechend glaubt er einfach daran, dass sein Konzept langfristig, oder nicht nur langfristig, sondern mittelfristig aufgeben wird. Und ich bin dementsprechend sehr gespannt, wie es dann in der Rückrunde aussehen wird, wie auch eingekauft werden wird und wo ein Glaser vielleicht sagt, genau das fehlt meiner Truppe noch, um da und da punktuell vielleicht zu verstärken, um das Ruder rumzureißen. Ich bin super, super gespannt. Wir können auf jeden Fall froh sein, wie es insgesamt läuft, muss man sagen. Weil erstens das Wichtigste ist, dass es in Europa läuft. Und wir sind einfach gemacht für diesen Wettbewerb. Das ist super geil. Es freut mich tierisch. Wir können noch so schwankend schlecht sein. Da sieht es wirklich ganz gut aus. Und das andere Thema, das ist die Bundesliga. Da sieht es, wenn ich mich gerade mal wieder in die Tabelle reinklicke. So, gucken wir mal. Es ist auch lange her. Ich meine, ich glaube, in diesem Anlauf habe ich es nicht gesagt. Im ersten, der nicht aufgenommen wurde, da meintest du irgendwie, ich grüße zurück aus Athen. Und ich meinte, ich grüße zurück aus der Versenkung, weil ich ja lange nicht da war. Das letzte Mal, Ewigkeiten her, einen Monat. Und Ich glaube, ich brauchte das auch einfach. Wir haben zwar nicht gesagt, ich möchte jetzt nicht, es hat ja immer was nicht gepasst, warum wir jetzt nicht gebabbelt haben so eine ganze Weile. Krank war ich auch zwischenzeitlich mal eine Woche. Und ja, dann hat es einfach gar nicht sein sollen. So dass ich gar nicht die Chance hatte, irgendwie mal was zu meinem Ausflug nach Bochum am Sonntagabend, wo ich mir eine Erkältung auch zugezogen habe für eine Woche dann, was zu erzählen. Aber das will ich auch gar nicht ausgraben, weil es war so grottig.
Das machen wir gleich. Also wenn du dazu noch was erzählen willst, machen wir das gleich. Ich würde Fürth gerne kurz abhaken.
Ach, oder willst du gar nichts erzählen? Eigentlich will ich dazu auch gar nichts erzählen. Aber wir können gleich trotzdem noch mal kurz aufgreifen. Okay, ja,
dann will ich
jedenfalls aus der Versenkung wieder hochkommen. Und ich wollte eigentlich auf die Tabelle zu sprechen kommen, um da jetzt wieder den Schwung zu kriegen. Und wenn ich mir das jetzt mal angucke mit 12 Punkten, das ist natürlich miserabel nach 11 Spieltagen. Wir haben aber letztendlich, muss man wohlgemerkt sagen, irgendwo auch nur 6 Punkte auf dem europäischen Platz. Und das ist in Ordnung.
Alles machbar.
Es ist zumindest nicht Hopfen und Malz verloren. Wir können das Ruder rumreißen. Es ist nicht zu spät, noch lange nicht. Und das ist eben das Schöne. Wir haben so grottig gespielt und es ist trotzdem nicht so, dass wir sagen müssen, oh mein Gott, wie kriegen wir das noch rum?
Christian Jakic muss
jetzt einfach eine Siegesserie starten.
Christian Jakic hat ja schon angekündigt, er will bis Weihnachten alle Spiele gewinnen. Von daher, wenn wir das machen, sind wir wieder
genau,
dabei.
Genau das brauchen wir. Genau das müssen wir jetzt machen. Ich hab's auch gesagt nach dem Spiel. Es war jetzt ein Start in einer Siegesserie. Geil.
Wo wir bei einzelnen Spielern gerade sind, möchte ich das Spiel gegen Fürth jetzt nochmal kurz abschließen. Wenn es funktioniert. Sesam, öffne dich.
Der Jagdstolz des Spiels.
Gegen Greuther Fürth. Und wir haben jetzt mal ein kleines Experiment gestartet und haben mal live im Vorfeld unseren Fanclub entscheiden lassen. Und die Wahl ist relativ eindeutig. gefallen. Ja, ein bisschen knapper, aber gewonnen hat an dem Spiel. Und das ist schon bezeichnend für das Spiel. Kevin Trapp. Herzlichen Glückwunsch, Kevin Trapp. Du wurdest von unserem EFC live gewählt zum Jagdstolz des Spiels. Hat natürlich da auch wieder zwei, drei Dinger großartig rausgeholt. Aber es ist, also wenn beim Spiel gegen den Tabellenletzten, der in 11 Spielen einen Punkt geholt hat, dein Torhüter bester Spieler ist, mehr sage ich dazu nicht.
Üff.
Wir haben es eben am Anfang kurz vergessen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Wir möchten euch allen gratulieren zum Welttoilettentag. Herzlichen Glückwunsch. Denkt an eurem Lokus auf uns, wenn ihr uns vielleicht hört. Wenn ihr auf dem Pott sitzt und Waldhessen-Gebabbel gerade hört, dann herzlichen Glückwunsch. Schreibt uns einen Instagram-Beitrag einfach an unter @waldhessengebabbel. Dort findet ihr uns. Und war heute noch was?
Und wenn wir schon dabei sind, Chiara, alles Gute zum Geburtstag. Klausi, du Überleitungskönig. Lass mir die schöne Überleitung überlassen.
Na klar. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Chiara. Wir haben dich nicht vergessen. Vielen Dank für sehr viel Berliner Luft. Schöne Stunden bei ein, zwei Äpplern und so weiter. Und so weiter gehen wir jetzt auch wollen mal so ein bisschen quatschen über die Sachen, die noch so Thema waren. Sebastian Rode ist wieder verletzt.
Ach, echt?
Ja, der steht für das Spiel jetzt nicht zur Verfügung, merkt sein Knie schon wieder und es wurde jetzt schon auch in der Presse vermeldet, er denkt schon auch drüber nach der Saison seinen Hut an den Nagel zu hängen. Hat ja auch schon angekündigt, Makoto Hasebe macht gerade seinen Trainerschein, falls du das mitbekommen hast. Der macht gerade seinen Trainerschein, unter anderem mit Johannes Flum zusammen und noch ein paar anderen. Ganz interessant. Und Timothy Chandler und Sebastian Rode wollen nächstes Jahr ihren Trainerschein machen. Das heißt, wir haben in den nächsten Jahren ein paar große Spezialisten, die da irgendwann auf uns zukommen. Mit Sebel Rode, Timmy Chandler, Makoto Hasebe. Hört sich auf jeden Fall nach einem interessanten Trainerteam an.
Bekommt der Fußballgott ein bisschen Konkurrenz.
Ja.
Aber ganz ehrlich, wenn ich mir einen Ex-Spieler wünsche als Trainer, dann ist es Yannis Amanatidis.
der hat doch auch schon trainiert, ne? Der ist so ein Griechenland, glaube ich, Trainer oder Co-Trainer oder sowas gewesen.
Ja, durchaus.
Ja, was sagst du zu Sebastian Rode? Schade ums Knie, schade unseren Kapitän. Das wäre jetzt der zweite innerhalb von 2 Jahren, den wir dann verlieren.
Sehr, sehr schade um den Mann, das absolut. Sehr, sehr schade um einen der größten Kämpfer, die wir so rausgebracht haben. Oder die wir von den Kickers weggekauft haben. hat er den Ball zu hart getroffen, der Gude.
Ja, der schon immer mit seinen Knien Probleme gehabt, ähnlich, sage ich mal, wie Sonny Kittel, der war ja auch immer relativ schwer am Knien verletzt, hat, ich glaube, 3 Kreuzbandrisse hinter sich gehabt, bei Rode weiß ich nicht ganz, der hat, glaube ich, eher so Knorpelschäden und so ein Kram, auch alles nicht ganz schön, auch alles ziemliche Scheiße, wir wünschen auf jeden Fall Sebastian Rode alles Gute, dass es auf jeden Fall noch bis zum Ende der Saison reicht und er dann, ja, auch verdient natürlich irgendwo in sein Rentenleben starten kann.
Der Seppel ist derjenige, den ich sehe, der den Pokal dann in die Höhe hieft in Sevilla. Das ist dann so ein, ja, oder ne, wie es beim Dings war, wie es beim DFB-Pokal war. So. Abraham als spielender Captain zusammen mit Alex Meyer. Und so wird Seppel als nicht spielender höchstwahrscheinlich dann gemeinsam noch mit dem Hinti oder mit dem Trapp, wer auch immer da die Kapitänsbinde an dem Tag um Arm hat, zusammen das Ding hochheben in der spanischen Zaubernacht.
Spanischen Zaubernacht, die Zaubernächte von Andalusien. das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant werden, die Saison. Makoto Hasebe wird ziemlich sicher seine Karriere nach der Saison beenden. Sebastian Rode auch. Wir haben so ein bisschen Not dann nach der Saison im Zentrum. Momentan stehen uns da zwar ein Djibril Sow, ein Christian Jakic zur Verfügung, auch noch mit dem Stefan Ilsanker auf der Bank, Sebel Rode, Makoto Asebe, je nach Fitnesszustand auch. Aber sagen wir mal, Ilse ist jetzt auch in einem gesetzteren Alter, weiß ich nicht, verläuft der Vertrag, glaube ich, auch aus, der soll der allem Anschein nach erstmal nicht verlängert werden. Jetzt geistert so ein bisschen durch die Frankfurter Medienlandschaft der Name Marc Rocker von Bayern München. Was hältst du von dem Thema? Der Junge kam, glaube ich, sogar aus Sevilla oder aus Valencia, jetzt muss ich gerade selber mal gucken. Nee, von Espanyol Barcelona kam der zu den Bayern, damals für 9 Millionen Euro und ja, verdient wohl allen Anschein nach dort vor Ort knapp 2,5. Ist aber überhaupt nicht durchgeschlagen. Ich glaube, der hat insgesamt 512 Minuten oder sowas gespielt, jetzt seit er gewechselt ist im Jahr 2020. Und ja, Marc Rocker, ein bisschen auch so eine Wundertüte, ne? Ist einer für die Zentrale, ist eher so wahrscheinlich veranlagt Jibril Sow, also defensives Mittelfeld zwar, aber spielerisch ein bisschen veranlagter Typ, könnte auch zu Oliver Glasner eventuell ganz gut passen, zu seiner Philosophie. Was würdest du davon halten?
Ja, also ich habe ehrlicherweise nicht viel von dem gesehen. Solange er schon in der Bundesliga jetzt irgendwie mit dabei, in Anführungsstrichen, ist, habe ich einfach gar keinen Plan davon, was der am Stand ist, am Ball zu leisten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber andererseits muss man sagen, ein Spieler, auf den die Bayern überhaupt mal aufmerksam werden, kann ja nicht so viel Krach mit der Murmel am Fuß haben. Von daher, ja, spannend einfach mal. Spannend. Und auch spannend dann zu sehen, ob man so einen dann bekommt und wie er dann bei uns möglicherweise doch einschlägt. Bei uns schlagen ja doch einige ein, die anderswo nicht einschlagen. Und von daher, ja, bin offen dafür. Also ich würde jetzt nicht erstmal per se Nein sagen.
Marc Rocker wäre eine Alternative für den Winter. Gucken wir mal. Ich weiß, das Einzige, was ich weiß, ist, dass er gegen uns, wenn er gegen uns aufgelaufen ist, ziemlich sicher immer ziemlich scheiße gespielt hat. Der hat da jetzt nicht so wirklich Bäume ausgerissen. Kam mit sehr viel Vorschusslorbeeren. Ja, war nicht so richtig was. Jetzt würde ich aber gerne mal von dir wissen, ich meine, Lessi, du kommst ja vom Fach. Ich kann mir das wahrscheinlich so sagen. Ne? Wenn man jetzt so auf unsere Eintracht guckt, personaltechnisch, wo wären da die größten Baustellen und wie geht man da am cleversten ran? Für dich jetzt ganz persönlich.
Also auf jeden Fall weise ich zurück, dass ich vom Fach komme, aber ich gebe gerne mein Bestes, um mal unsere Schwachstellen so ein bisschen mit zu analysieren, was sicherlich auch nicht schwerfällt, wenn man in der WhatsApp-Gruppe unterwegs ist und einfach das nachbabbelt, was schlaue Leute wie beispielsweise Antino Hölzer sagen. aber definitiv brauchen wir, so viele wir davon haben auf der rechten Seite, brauchen wir einen vernünftigen Spieler auf der rechten Seite. Einen, auf den Verlass ist, einen, der seine Aufgaben defensiv vor allem wahrnimmt und trotzdem so ein bisschen den Offensivdrang hat. Wir brauchen darüber hinaus einen absoluten Knipser, gar keine Frage. Wir brauchen einen, der weiß, wo das Tor steht, verdammte Scheiße. Weil ein Borré ist ein unheimlich krasses Tier, der arbeitet wie verrückt und den kann man sich nicht wegdenken aus dieser Truppe. Der bringt unserem Spiel so viel Drang nach vorne, Drall. Aber ja, zünden tut er halt auch nicht. Und dementsprechend brauchen wir da wirklich einen, der die Dinge auch verwandelt, der wirklich auch, ja, was haben wir denn? Paciencia, Lammers, die sind alle mal für ein Törchen gut und dann ist halt wieder gut. Ich meine, wir können ja nicht erwarten, dass wir jetzt einen André Silva bekommen, einen, der 20 Tore schießt, 25 Tore. Aber zumindest einen, der ja, zwischen 10 und 15 Tore macht, auf den immer Verlass ist. Ich denke da an Waldschmidt, der vielleicht in Wolfsburg auch viel Konkurrenz hat, nicht unbedingt der glücklichste ist. Ist ein geiler Typ, der kann auf jeden Fall Tore schießen. Ich denke da an, ja, nicht, dass ich ihn unbedingt wollen würde, aber so Nils Petersen oder so Leute, die halt in der Bundesliga nicht lange brauchen, um sich einzufinden, die nachgewiesen haben, dass sie einen Riecher haben. Und solche gibt's halt. Da muss man halt nur genauer hinschauen. Das können wir uns vielleicht demnächst nochmal vornehmen, dass wir da mal so ein bisschen uns vorbereiten, mal schauen, wem wir eigentlich für Bundesliga-Fußball zutrauen, dass man da den richtigen Riecher für das Tor hat.
Ja, rechte Seite hast du angesprochen, du hast den Sturm angesprochen. Ja, ich sag mal so, also schießt du nicht aufs Tor, gewinnst du keine Spiele. Gut, das könnte auch von Steppi, von Bruch von Steppi sein. Schießt du nicht aufs Tor, gewinnst du keine Spiele.
Das ist einfache Kiste.
Einfache Kiste. Schießt du nicht aufs Tor, gewinnst du keine Spiele. Und das hast du halt gegen Fürth gesehen. Also wir waren wirklich, 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 wirklich sehr schlecht besetzt in vorderster Front. Beziehungsweise das Zusammenspiel hat dann überhaupt nicht funktioniert. Und der Kollege Lammers, wir waren alle, die in Piräus im Stadion waren, waren ja entsetzt, hätte ich jetzt fast gesagt. Also wir waren wirklich ringsrum, wenn du dich mit den Leuten unterhalten hast. Er hat es geschafft, auf 5 Meter Länge in den Pass, den du einfach nur in die Schnittstelle spielst, der war gar nicht schlecht vom Winkel, aber der verhungert nach 3 Metern. Und dann, also wirklich, das ist, also die ganz einfachen Bälle, der hat nichts auf die Reihe bekommen. Ich weiß nicht, woran es liegt bei dem jungen Mann. Es ist echt nicht schön mit anzuschauen. So, wir haben den Gonzalo Paciencia als Lösung Nummer 1 momentan, die eigentlich eine Notlösung wäre, die ja eigentlich für uns so gar nicht vorgesehen war. Ali Akman, der wurde nach Holland geschickt, der netzt jetzt für Nijmegen und das auch relativ regelmäßig wohl, auch ganz gut, ist jetzt aber auch kein Stoßstürmer in dem Sinne. Ich habe auch gesagt, eigentlich brauchst du wirklich immer einen Stoßstürmer, es gibt viele Mannschaften, die haben auch sehr gut Erfolg ohne richtige Stoßstürmer in dem Sinne, aber André Silva hat halt genetzt so und es war immer eine sichere Bank und Flanke Kostic, Tor Silva war irgendwie so letztes Jahr unser Zauberstückchen, was halt immer funktioniert hat. Ich finde, wir sind in der Offensive nicht eingespielt genug. Also die Länderspielpausen könnte man meinen, das tut der Mannschaft gut, aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wenn irgendwie Daich Kamada für seine Länderspiele quer durch die Welt chattet, in Rafa Boré wahrscheinlich jetzt auch gerade wieder im Flieger noch sitzt und wo kommt der junge Mann her, Kolumbien, gerade wieder einfliegt aus Bogota, gerade der Flieger erst landet und der junge Mann in zwei Tagen wieder spielen muss. Jens-Peter Hauge jetzt dann noch spielen, Jesper Lindström, die kommen ja alle, sind ja alle heute oder gestern erst wiedergekommen und an und für sich ist das alles ziemliche Grütze, diese ganzen Länderspielpausen, das trägt überhaupt nicht dazu bei, dass wir irgendwie eine ruhige Woche haben, wo wir uns ein bisschen einspielen können, jetzt stehen wieder ein paar englische Wochen an. Es ist alles irgendwie ein bisschen deprimierend. Einen Stürmer brauchen wir auf jeden Fall. Da müssen wir irgendwas machen. Da hilft halt nichts. Und rechtsaußen haben wir zwar relativ viele. Dafür haben wir auf linksaußen niemanden. Bis auf Chris Lenz, der ja als auch 2 Monate verletzt war, jetzt erst wieder im Aufbautraining ist, der uns auch nicht zur Verfügung steht. Ja, Jethro Willems hat vor 2 Wochen da gegen uns gespielt. Wir haben so einige Baustellen. Ich glaube, die wichtigsten haben wir genannt. Rechtsaußen und vorne drin. Ob das zentrale Mittelfeld ist dann, glaube ich, tatsächlich nächsten Sommer eine größere Sache, wenn uns Hasebe und Rode dann tatsächlich verlassen sollten. Und ja, schauen wir mal weiter, wie es denn dann so weitergeht. Ja, Lessi. Wir haben den Welttoilettentag. Wir haben alles so ein bisschen abgefrühstückt. Jetzt bleibt noch so ein bisschen und der sorgenvolle Blick, was unsere nächsten Heimspiele irgendwie so angeht. Wir haben für die nächsten Heimspiele jeweils 40.000 Tickets von der Stadt, vom Gesundheitsamt zugesprochen bekommen. Die sind jeweils in die Bewerbung reingegangen. Ich habe keine Ahnung, wie jetzt gerade der Vorverkaufsstand ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder zu einer Minuskulisse kommen könnte gegen RB Leipzig, du warst, glaube ich, da gewesen, oder? Warst du da? Nee, warst nicht da. Ich war auch nicht da. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon weg. In Polen war ich da zu dem Zeitpunkt. Und ja. Die Corona-Zeit macht es uns jetzt momentan wieder sehr schwierig. Wir haben wieder neue Rekordinzidenzen. Ich glaube, die Leute haben noch weniger Bock, ins Stadion jetzt zu gehen, sich mit vielen Menschen irgendwie zu treffen. Macht für uns alles nicht einfacher. Am Ende kann man auch sagen, ja, Ultras Frankfurt haben auch irgendwie so ein bisschen alles richtig gemacht, weil die von Anfang an irgendwie gesagt hatten, wir bleiben irgendwie draußen, bis sich der ganze Spaß dann irgendwann erledigt hat. Ohne Impfung wird sich das jetzt nicht so erledigen. Wie gehst du jetzt in die, oder ohne ausreichende Impfung wird sich das nicht erledigen. Wie gehst du jetzt vom Gefühl her in die nächsten Spiele? Ich weiß nicht, hast du ein Ticket für eins der nächsten Spiele dir besorgt?
Ja, ich habe einfach mal so aus Affekt den Daumen gehoben für Union. Eigentlich hatte ich das nicht so eingeplant und wollte nicht zwingend hin, ist auch am Sonntag wieder. Jetzt habe ich das Ticket bekommen. Dann werde ich wohl hinfahren. ja, also es ist, es spitzt sich zu und ich denke auch, dass wir definitiv nicht die volle Auslastung in den nächsten Spielen erreichen werden. Alles richtig, was du sagst. Auch ja, Inzidenzlage A, Wetter B und Scheiß Eintracht C. Und langsam sind die Leute, die so ein bisschen Stadion ausprobiert haben, weil viele wollten es ja einfach mal wieder machen, mal wieder sehen. Langsam haben die alle auch einmal, zweimal mitgemacht und sagen sich jetzt, reicht mir jetzt, ja, ist gut. Ich habe es jetzt wieder gesehen und habe so, wie es ist, keinen Bock.
Ja, ja. Ganz ehrlich, mir geht es da gar nicht so, nicht so unähnlich. Ich habe jetzt ein Ticket für das Heimspiel gegen Antwerpen. Ich wohne ja hier nicht weit weg. Also für mich ist das ja kein Weg. Ich laufe zum Stadion. Ne? Das ist ja alles keine Sache. Aber es macht auch alles nicht so richtig viel Spaß. Gegen Antwerpen werden wir, keine Ahnung, von unserem Fanclub, der normalerweise 20, 25 Dauerkarten hat, sind wir vielleicht mit 8, 9 Leuten da, wenn es hochkommt. Ja. Jetzt gegen Union sind wir auch nur 4 oder 5 oder sowas. Und dann musst du aber lesen, dass ein Peter Fischer sich dann rausstellt und sagt, wir brauchen euch, sonst stellen wir euch die Dauerkarten irgendwann in Rechnung, dass ein Steppi jetzt kommt und sagt, die Mannschaft braucht euch, das ist alles schön und gut, aber ich verstehe es so aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten vielleicht von der Eintracht und so ein, ne, also es wird dominiert, glaube ich, die wirtschaftlichen Gesichtspunkte, weil natürlich die Atmosphäre einen Großteil dazu beiträgt, dass sich Leute im Stadion wohlfühlen, gerade bei uns. Ich glaube, das macht noch viel mehr aus, aber ich finde es so ein bisschen jetzt in der Lage, das geht mir alles so ein bisschen auf Keks. Gerade, ich weiß nicht, gerade, also ich weiß persönlich gerade nicht so, was das Richtige ist. Und ja, ich glaube, die Eintracht sollte sich auch nicht anmaßen, den Leuten irgendwie zu sagen, was für sie das Richtige ist. Und dann noch mit damit zu drohen, dass die Dauerkarten dann jetzt mal in Rechnung gestellt werden müssen. Ich meine, wir müssen uns für jedes Spiel jetzt neu bewerben. Dabei will ich es jetzt mal belassen. Ja, also
vollkommen richtig.
Ja, es ist alles ein bisschen sehr unzufriedenstellend. Wir hoffen, dass die Zeiten dann auch wieder besser werden. Ein eigenermaßen ruhiges Weihnachtsfest genießen können und die Eintracht jetzt auch mal wieder in sichere Fahrwasser gelangt. Ich meine, letztes Jahr komplett Lockdown, wo kein Mensch im Stadion war, haben die Mannen auch eigentlich ganz gute Spiele abgerissen. Ich will es jetzt nicht beschreien, dass jetzt gar keiner mehr rein darf. Ich glaube, das kommt auch soweit nicht. Aber es geht mir schon alles irgendwie schon wieder auf den Keks. Dieser Corona-Blues, das fängt so langsam wieder an. Das Wetter wird scheiße. Wir reden jetzt hier gerade irgendwie eine Stunde. In der Zeit ist es schon wieder stockfinster geworden und sitzen hier und babbeln uns die Köpfe bunt.
Nein. Ja, das mit dem Winterwetter, das ist auch echt ätzend. Ich hasse es, wenn es so früh dunkel wird.
Athen waren es noch geschmeidig, 24 Grad. Das war noch kurze Hosenwetter. Das war ziemlich geil. Übrigens, mein Ausflugstipp an alle, die es noch nicht gemacht haben. Schaut euch mal das alte Stadion von Panathinaikos Athen an. Solltet ihr mal in Athen sein und zufälligerweise spielt Panathinaikos an dem Tag, unbedingt in das Stadion gehen, die bauen gerade neu. Das liegt mitten in so einem Wohngebiet, richtig abgeranzte, geile Hütte. Ich glaube, da ist eine Riesenatmosphäre in dem Ding drin. Panathinaikos Athen. Bis 2024 habt ihr noch Zeit, dann soll das neue Stadion stehen. Kleine Empfehlung von mir am Rande dazu.
Du hast ja ein paar Bilder geschickt. Ist es der Bunker, wo die Greuther Fürth-Fans schön getaggt haben?
Ja, genau. Tatsächlich, und da geht mein Gruß nochmal raus nach Kassel. Der KSV Hessen Kassel hat getaggt am Stadion von Olympiakos Piräus am Gästeeingang. Fand ich auch ziemlich witzig. Stand am Kassel, ist ein KSV Hessen Kassel. Habe ich direkt meinen Kasseler Kollegen geschickt. Der hat sich riesig gefreut darüber. Hat aber nicht eingehalten, ja, was ich ihm gesagt hatte. Ich habe gesagt, er darf das nur posten. Grüße an den Block 36. Der darf das nur posten, wenn er irgendwie darunter schreibt, scheiß Olympiakos oder sowas. Hat er aber nicht gemacht, der Drecksack. Ich muss noch mit dem mal ins Zwiegespräch gehen. Anyway, Corona Blues abgehakt. Wir schauen einfach mal, was jetzt demnächst für uns ansteht. Und zwar das Spiel gegen den SC Freiburg.
Auf jetzt Eintracht. Unser Blick auf das nächste Spiel.
Ja, unser Blick auf das Spiel gegen die Mannen von Christian Streich. Ja, letzte Saison hätte man sagen können, Wahnsinn, Eintracht, haushoher Favorit. Diese Saison muss man sagen, Wahnsinn, Freiburg, haushoher Favorit. Momentan auf Platz 3, letztes Spiel gegen die Bayern verloren. Trotzdem gutes Spiel abgerissen. Haben die Saison eigentlich so gut wie nichts großartig transfertechnisch gemacht. Es sind ganz wenige Kleinigkeiten irgendwie geändert worden, aber spielen wieder einen riesen Fußball. Ich verstehe es nicht. So wenig finanzielle Mittel, das ist keine riesige Region, da steckt nichts dahinter und die kriegen es immer und immer wieder hin, in diese Sphären vorzustoßen. Also wirklich ohne Flachs, ganz großer Respekt an den SC Freiburg und an die Verantwortlichen da vor Ort, das ist schon ein großes Ding.
Also ich will die Freiburger nicht kleinreden. Man muss an der Stelle einfach auch mal sagen, zunächst erstmal, Streich wird ja immer für seine Art gelobt, zu Recht, weil er einfach ein geiler, authentischer Typ ist, weil er ein richtig, richtig guter Kerl auch einfach ist. Eine ehrliche Haut und der macht einfach Spaß und Freude jedem. Es gibt keinen, der den Streich nicht mag. So, erstmal. Das zum einen. Zum anderen muss man aber auch sagen, es ist nicht nur der Typ, es ist halt auch ein verdammt guter Trainer. Mhm. Man hält sich nicht so lange in der Bundesliga bei einem Verein, nur weil man die Herzen der Fans und der Verantwortlichen hat und weil man zu dem Verein dazugehört wie die Stadionsäulen. Es ist da steckt halt mehr dahinter und es gibt gute Gründe, warum der nicht abgesägt wird. Und ein Streich, muss man sagen, der wird auch besser. Auch ein Streich Trainer entwickeln sich ja auch weiter. Und so gut, wie der mittlerweile die Bundesliga kennt, kennt kein anderer Trainer die Bundesliga. Und da muss man einfach sagen, was der an, wie der seine Mannschaft auf Spieler auch einstellt, wird er schon ziemlich, ziemlich gut wissen. Und von daher erstmal ein großer, großer Hype rund um Streich und seine Fachkenntnisse. Aber, ein kleines Aber, weil das muss man schon gut betonen, was ich gerade so ein bisschen zusammengefasst habe. Es kommt einem SC Freiburg auch zugute, dass, und man muss sich einfach nur mal vorstellen, wie schlecht die Saison von der Eintracht läuft. Wenn man sich einfach mal diese Saison von der Eintracht anguckt und sich dann überlegt, dass Freiburg zwar 10 Punkte weg ist, aber Wolfsburg schon. Ich habe ja eben gesagt, 6 Punkte auf dem Euroleague-Platz, aber wir haben 7 Punkte auf einem Champions-League-Platz. Da siehst du mal, wie schlecht einfach es bei allen Vereinen die Saison läuft. Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen, Mainz, Union, 19, 18 und 17 Punkte haben einfach die Plätze, die alle haben wollen, rund um die oder hinter den Top 3. Das sind die Plätze, um die sich so viele Vereine schlagen und reißen. Und guck dir einfach mal die Tabelle an. Das ist alles so eng beieinander, weil alle so beschissenen Fußball spielen. Es ist einfach eine Vollkatastrophe diese Saison, bei allen.
Ja, Bayern hat nach 11 Spieltagen schon 4 Punkte Vorsprung vor Dortmund. Und danach staut sich ziemlich. Ne? Man guckt zwischen Platz 4 und Platz, weiß nicht, und uns mehr oder weniger. Zwischen Wolfsburg und Frankfurt. Wir sind gerade 14. Wolfsburg ist 4. Da liegen dazwischen 7 Punkte.
7.
7 Punkte. Zwischen Platz 4 und Platz 14. Das sind 10 Mannschaften, die da irgendwo dazwischen hängen. Das ist schon echt ziemlich nah beieinander und eine ziemliche, ja, ein Konglomerat an Grütze. Sag ich mal, was dann teilweise in der Bundesliga rumspringt. Und da hast du schon recht. Also schlagbar sind sie alle. Das, glaube ich, muss auch unser Anspruch sein. Eins habe ich noch vergessen, das wollte ich noch sagen. Kurzer Tipp von mir, weil ich das gesehen hatte und fand das sehr beeindruckend. Es gibt eine Dokumentation vom SWR, die könnt ihr euch bei YouTube anschauen. Die nennt sich Der Stadionbauer, Freiburgs neuer Fußballtempel, SWR Made in Südwest. Unbedingt mal anschauen. Freiburg hat ein neues Stadion, die spielen jetzt im Europaparkstadion. Und da geht es quasi, das ist so ein Bericht über den Bau des Stadions, von die Bagger buddeln das erste Loch aus bis Fertigstellung. Vor 9 Monaten haben sie das Ding hochgeladen, jetzt sind sie eingezogen in das Ding, in das neue Stadion. Sehr beeindruckend und sau interessant, unbedingt mal sich diese kleine Dokumentation, die Reportage anschauen. Freiburgs neuer Fußballtempel. Lassie,
alrighty.
Dein Gefühl für das Spiel gegen Freiburg. Wir hatten eben im Vorfeld kurz mal drüber gesprochen. Vielleicht bastle ich mir da auch noch mal einen Jingle zurecht. Wir haben eine kleine neue Kategorie. Willst du es vielleicht kurz vorstellen?
Neue Kategorie? Was hatten wir denn gesagt?
Wir hatten gesagt, unser Tipp für Olli.
Unser Tipp für Olli.
Das schneide ich jetzt raus, das wird unser Jingle.
Gut. Wir haben uns überlegt, dass es ja irgendwo immer das Gleiche ist. Aufstellung immer wieder aufzusagen, ist irgendwo ein bisschen öd. Und warum das Ganze nicht einfach abkürzen, indem wir, ja, wenn wir die Chance hätten, den OG Olli Glasner einmal anzurufen vorm Spiel und ihm einen Wunsch mitzugeben. Unseren Wunsch fürs Wochenende. Jetzt einen Wunsch, den er beeinflussen kann. Nicht hol die 3 Punkte hier, Kollege, sondern einfach stell den auf, nimm den raus. Diese Ausrichtung, Olli, das ist wichtig. Einfach irgendwas rund um die Einstellung und Aufstellung der Mannschaft, was wir Oliver Glasner mit auf den Weg geben würden, wenn wir dürften.
Ich, wenn ich anfangen darf, würde Oliver Glasner mit auf den Weg geben, probier doch mal Jens-Peter Hauge aus in der Sturmspitze. Er ist jetzt kein kleiner Spieler, er hat auch seine 86, 87. Es ist auch ein Mann, ich glaube, das ist momentan mit 3 Toren unser Top-Torschütze. so bitter, wie das ist. Aber er weiß zumindest, wo das Tor steht. Und Jens-Peter Hauge, ich glaube, den kannst du auch vorne einfach mal probieren. Werf den Mann einfach rein. Ich glaube, mit Boré zusammen als Doppelspitze, beziehungsweise vorne als Alleinige und vielleicht Boré und Kamada zusammen. Oder probier doch mal wieder die Doppel-10 aus. Wäre doch auch mal wieder eine Alternative. Das wäre so das, was ich Olli Glasner zurufen würde. Hauge in den Sturm und eventuell mal die Doppel-10 reaktivieren.
Spannend, gut. Gehe ich mit. Gerne. Würde aber trotzdem noch was anderes von meiner Seite dazugeben. Und da fällt mir schon direkt der kleine Haken an dieser ganzen Nummer auf. Das müssen wir vielleicht jetzt direkt straight away from the scratch, direkt zum Start dieser neuen Rubrik oder dieser veränderten Rubrik, müssen wir das so mit auf den Weg geben, als kleine Regel, weil ich mit meiner Idee, die ich habe, laufen wir Gefahr, dass man Woche um Woche immer wieder das Gleiche sagt. Das heißt, dass wir einmal gesagt haben, dürfen wir erst, keine Ahnung, in 5 Spieltagen vielleicht nochmal sagen.
Alles klar, Auge in den Sturm. Ich bleib dabei die nächsten 5 Spieltage.
Ja.
Aber nicht denn,
meine Idee ist, oder mein Wunsch ist einfach, Olli, stell verdammt nochmal die Flügelzange Kostic Blanco auf. Gib dem Jungen jetzt einfach mal die Chance. Mach einfach. Mir egal,
gib dem
ob der erfahren ist oder nicht. Gib dem Jungen den Ball und lass ihn laufen. Machen.
Schön. Fabio Blanco, er wurde jetzt letztens erst wieder von Krösche sehr gelobt. Er hat seine Entwicklung sehr gelobt, dass er sich jetzt hier wirklich gut gemacht hat. Wird auch spekuliert, dass er in der Rückrunde auf jeden Fall Thema sein wird. Ich würde mich tatsächlich auch darüber freuen, ihn jetzt demnächst mal schon bei uns im Kader zu sehen. Einfach, weil wir irgendwas machen müssen. Also es tut mir leid, noch ein Spiel, nicht, also wirklich gar nichts gegen Timmy Chandler, aber noch ein Spiel mit der Flügelzange, wie war das in Piräus, Chandler, Barkok, das halte ich seelisch und moralisch nicht aus. Das würde mich ja, ganz schön kaputt machen. Hoffen wir, dass es so weit nicht kommen wird. Damit haben wir, glaube ich, fast alle unsere Sachen abgehakt. Jetzt könnten wir noch für das Spiel tippen. Lassie, dein Tipp für das Spiel? SC Freiburg immer wieder
Schein. Vor. Ach, ich weiß nicht. Klausi, es ist nicht so einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Und ich tippe auf ein 1-1.
Ja, ich wollte auch ein Unentschieden tippen, daher tippe ich mal ein 2-2. Wobei ich mich auch frage, wer für uns die Tore schießen soll. Aber da ja Hauge im Sturm spielt und Blanco auf rechts und wir mit der Doppelzehn alles zerlegen werden, von daher vielleicht gewinnen wir das Ding ja auch. Nee, komm, ich sag 2-2. Haben wir beide Unentschieden jetzt getippt. Ist halt so. Die Eintracht darf uns gerne eines Besseren belehren. Hoffentlich nicht eine schlechteren. Das werden wir sehen, wenn es denn soweit ist. Am Sonntag spielen wir gegen Freiburg. Nächste Woche Donnerstag dann Heimspiel gegen Antwerpen. Nehmen wir vorher noch auf, Lassie? Kriegen wir das hin? Mittwoch oder so?
Ich bin wieder. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere mitbekommen hat. Im April habe ich einen Kreuzbandriss erlitten und bin jetzt wieder auf der Platte. Das heißt, ich bin montags und mittwochs im Training. Wird eher schwierig.
Ja, schauen wir mal.
Aber
wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie sich es bei uns entwickelt.
Aber ich bin eigentlich ganz, Dienstag sollten wir vielleicht hinbekommen.
Ja,
wir
gucken mal. Ihr werdet von uns hören. Dann wäre es das von uns gewesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Eine kleine Runde Waldhessen-Gebabbel wieder. Da waren wir. Und du hast jetzt auch noch was?
Eine Sache noch, ein letztes. Freunde und Freundinnen, es ist unfassbar. Unfassbar schön, was vor uns liegt. Nämlich, habe ich irgendwo gelesen, ich habe das ja nie im Blick, weil mich diese Scheiße einfach nervt. Bis März keine Länderspiele mehr. Bis März.
Bis März?
Bis März.
Halleluja.
Bis März keine Länderspiele mehr.
Halleluja, das ist schön. Wir feiern die länderspielfreie Zeit bis März.
Und wenn der März irgendwann angebrochen ist, schon mal jetzt den Rat vorab, guckt keine Länderspiele. Verzichtet auf die Länderspiele. Vor allem im nächsten Jahr.
Im März spielt er
Länderspiele. Bis insbesondere Ende nächsten Jahres. Schaut euch das nicht an.
Insbesondere Ende nächsten Jahres. Vielleicht kommen wir einem Waldhessen-Gebabbel auch mal dazu. Würde mich sehr freuen. Alles Gute, bis bald und ja, Forza SG.